Rockantenne. Heimatklänge.
Franz Robespierre lebt und es lebt so gut wie nie zuvor. Sand Clocks of Eternity ist bis dato das beste Album, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist zwar jetzt eine subjektive Meinung. Du kannst mich gern korrigieren, wenn du ein älteres Album besser findest.
Die subjektive Meinung habe ich genauso wie du.
Wie ist denn alles entstanden? Ich denke mal, du hast schon auch jetzt während der Pandemie-Jahre da hin und her gearbeitet dran. Wie hat es denn angefangen mit dem neuen Album?
Es war ein großer Zufall, weil ich eben erfahren habe, dass der Florian Opale eben sich auf sein Produzentendasein zurückziehen will.
Ja.
Und dann sind die Monika und ich zu eines der letzten Jethro Tull Konzerte nach Hamburg geflogen und haben ihn getroffen. Und nach der Show ist er rausgekommen, weil wir sind in der ersten Reihe gewesen, dann hat er uns gesehen. Und dann hat er gesagt, ah Franz, was machst denn du? Und sag, ja, wir sind ja extra wegen dir da raufgekommen. Und dann hat er gesagt, ja, lass uns dann im Januar telefonieren, weil ich gesagt habe, ich habe ein neues Projekt vor, eventuell, das könnte für dich interessant sein. Mhm. Und lustigerweise hat er dann tatsächlich relativ lang nichts hören lassen, bis auf das, dass dann plötzlich Chef von der Firma mich angerufen hat. Er hätte einen Kunden, ob er bei mir das Mischpult anschauen kann, weil er das im Moment nicht in seinem Laden hat. Mhm. Und der würde das gern bei mir besichtigen. Dann sagt er, wer ist denn der Kunde? Kann er natürlich kommen. Dann sagt er, er ist der Florian Opale. Dann sagt er, ist ja auch der Spezi von mir. Und so. Und dann am gleichen Abend war er noch da. Mhm. Mit seiner Frau und wir haben uns sehr gut unterhalten und der Flo und ich, wir sind dann ins Studio und dann habe ich gesagt, du, ich habe da ein paar neue Demos, so 12 Lieder und so, vielleicht können wir es durchhören, das wäre eigentlich das Material, über von dem ich rede. Und dann so nach 3-4 Songs hat er gesagt, du, ich glaube, das ist für mich auch interessant, das produzieren wir miteinander.
Moment, du fängst jetzt aber schon mitten in der Story wieder an. Weil wenn du sagst, du hast 12 neue Lieder, wie sind die Lieder entstanden? Wo hast du die Idee her? Wann hast du die Musik dazu gemacht?
Die Lieder, die sind natürlich viel, viel früher entstanden. Und in der Vorbereitung dessen, dass ich mir dachte, es muss einmal ein bisschen was anders passieren als auf den früheren Alben, mhm. weil die früheren Alben waren einfach so this song, that song, wie es einem gerade eingefallen ist, ja. als solche, so emotional, wie man da gesessen ist, beim Wein, beim Bier oder sonst irgendwie, oder auch nüchtern und so. Und dementsprechend hat man die Emotionen gehabt. Und dann habe ich gedacht, vielleicht kann man das einmal ein bisschen durchdachter machen, dass ein Themenalbum sozusagen rauskommt mhm. in der ganzen Geschichte. Und dann ging es natürlich los, welches Thema nimmt man? Und meine großen Interessen natürlich waren auch von meinem ganzen Vorleben her Geschichte, Sagen, Legenden mhm. und auch gewisse Mystik hinter manchen Orten. Und da habe ich mich dann weiter informiert und plötzlich bin ich auf so einzelne Themen gestoßen, dass ich mir gedacht habe, wieso berichtet man nicht über irgendwelche Sagen, von denen man zum Beispiel gar nicht weiß, für was sie sind, zum Beispiel Halloween. Mhm. Und jeder feiert Halloween, aber sag mal, was ja. genau dahinter steckt, weiß man nicht genau. Ja, ja. Und dann habe ich mich darüber informiert. Das war also dann Jack O'Lantern, der mhm. Stingy Jack, das erste Lied, was dann auf dem Album zum Beispiel ist. Mhm. Und habe mich im Internet und in Büchern ein bisschen kundig gemacht. Das Hauptproblem war natürlich das, und das ist bei allen 10 Liedern, die dann am Schluss drauf gelandet sind, dass ich einen großen, komplexen Sachverhalt auf 3 Strophen und auf ein Refrain reduzieren muss. Und dass das jeder verstehen kann, trotzdem. Ja, ja, ja. Und so. Und das war dann die Schwierigkeit, so dass man allein am Text 1-2 Wochen lang gearbeitet hat. Aber vom Schematismus her ist eigentlich fast jede Nummer ähnlich wie bei Stingy Jack gelaufen. Deswegen habe ich das jetzt als Beispiel hergenommen. Und es sind eigentlich nur 2 Sachen dabei, die eher philosophisch sind. Mhm. Und zum Beispiel das Sand Clocks of Eternity, die mhm. eigentlich das ganze Album umreißt, wie als Klammer. Es geht mit der los und hört mit der auf. Und sozusagen das thematisch einschließt und auch ein bisschen erklärt, dass diese ganzen Dinge in dieser ganzen vergänglichen Zeit, die wir immer wieder probieren neu zu füllen, indem dass wir unsere Sanduhr umdrehen, dass wieder losgeht und dass das immer wieder stattfindet und dass es immer wieder in unseren Köpfen ist und weiterlebt, die ganze Geschichte, so kollektiv unbewusst, wie C.G. Jung zum Beispiel sagen würde. Und das ist, glaube ich, das Interessante. Und das eine Nummer des Grey Horse Riders mhm. ist eine Erklärung für mich, wie solche Sagen wahrscheinlich entstanden sind. Mhm. Also zum Beispiel über Bilder, die man sieht, die man sich einbildet, über Träume, über Vorstellungen, Erlebnisse, die man verbindet mit diesen Sachen und dann vermischt. Und so könnte ich mir vorstellen, dass überhaupt diese irrsinnigen Sagen, die da überhaupt entstehen oder auch über Religionen, wie der eine ist da erschienen und der andere dort und alles. Also jetzt muss man zuerst denken an Zeus und alles drum und dran, diese riesen Stories, die es da gibt. Wie kommt da jemand drauf auf sowas?
Ja, das stimmt schon.
Und das hat mich einfach fasziniert und fasziniert mich weiterhin. Und vielleicht geht es ein kleines bisschen mit dem nächsten Album in diese Richtung weiter. Also wir denken natürlich schon dran und bin schon wieder am Stoff sammeln und so weiter. Aber es ist Stoff ohne Ende im Endeffekt.
Das Lustige ist, dass du redest nur von der Thematik und von den Texten. Das ist alles gut, das ist alles interessant. Aber noch viel interessanter ist die Musik auch dabei. War erst der Text da und dann die Musik?
In dem Fall war das erste Mal, dass zuerst der Text da war.
Okay.
Und früher sind die Lieder immer parallel entstanden, also das Text mit Melodie und so weiter. Und dann hat man das ergänzt, die zweite Strophe nach der ersten und so weiter. Aber das Mal ist es richtig durchkomponiert, also wirklich hinsitzen, Gitarre in Hand, Akkorde und schauen, Melodie, ist die geil, passt die drauf und so weiter. Dann die ganzen Silben, stimmt das mit den ganzen Silben, mit dem Jambus und allem drum und dran, dass das halt, also wenn du hörst, ich glaube, da ist kein einziger Vers dabei, der silbisch nicht stimmt. Als solches. Also es ist wirklich sehr präzise gemacht, also sehr, sehr rechtschaffen, muss man sagen, schriftstellerisch rechtschaffen.
Aber du hast alles allein gemacht.
Diese Sachen habe ich alle allein gemacht, während dann bei den Arrangements und bei den ganzen Songgestaltungen, das war natürlich der große Auftritt von Flo. Also das war natürlich genau seine Sache. Und er hat dann auch einige Dinge mir ein bisschen umgedreht. Also die Stellen sind alle gleich geblieben, aber er hat die Lieder zum Teil ein bisschen anders aufgebaut. Und aber im Endeffekt war diese ganze Instrumentalgeschichte und Arrangementgeschichte alles dem Flo sein Verdienst. Also das hat er wunderbar gemacht.
Es gibt natürlich, als ich die erste Single gehört habe, und es war Shades on the Glade, da war ich schon so, dass ich gedacht habe, okay, da muss einer bei Tal mal mitgespielt haben. was dann auf dem Album sich wieder relativiert, logischerweise, mit den Unterschieden. Aber es ist eine starke Tal-Anleihe drin. Kommt die von Flo oder kommt die dann doch irgendwo von dir?
Ich denke, sag mal, alles, was melodisch ist, war von mir, die ganzen Teile als solches. Ja. Aber diese Instrumentierung dann, diese rhythmische Versetzung und die rhythmischen Versetzungen, die sind natürlich von Flo dann gewesen. Das ist schon klar. Es ist, diese Shades on the Clay ist überhaupt eine sehr interessante Nummer, wenn ich dazu was sagen darf.
Ja, gerne.
Das geht nämlich hier um das gelbe Haus im Forstenrieder Park. Das ist ein kleines Lustschloss. Und das ist dem Kurfürsten zu teuer geworden und hat es 1800 und noch was der Jagd auf sich geschenkt. Und diese zwei Jäger, die sind von Wilderern erschossen worden. Und das sind diese Seelen, die da angeblich auf dieser Lichtung neben dem Ding spazieren gehen in der Nacht. Und nebendran sind auch die Eichen, wo eben der Herr gepflanzt hat, wo die Söhle im Flandernkrieg gestorben sind oder auch erschossen worden sind. Und deswegen sind da mehrere Seelen. Also es ist so ein bisschen ein mystischer Ort. Und ich habe das nur über die Bücher erfahren, die ganze Geschichte. Und fahre einmal mit dem Fahrradl vorbei und denke, ah, was ist denn da für ein großes Schild dort? Und allem drum und dran. Und dann sie, ah, das ist ja da, das habe ich ja gestern geschrieben, das ganze Zeug. Also ich bin 3 Tage lang jeden Tag mit dem Radl dahin gefahren. Das hat mich magisch angezogen, dass das der Ort ist, von dem ich jetzt gerade berichtet habe als solches. Also ich wusste nur rein theoretisch darüber Bescheid und plötzlich stehe ich vor dem Ganzen selber da. Es hat mir wirklich Gänsehaut bereitet. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, da wirklich nachts um 12 Uhr da. Könnte tatsächlich mystisch sein.
Sehr geil. Aber du hast eigentlich keinen Unterschied gemacht jetzt von wegen Sagen aus Deutschland, Sagen
Doch.
Aus Deutschland.
Der Grundgedanke war das, dass wir zuerst mal internationale Sagen haben, so wie Stingy Jack, die weltweit bekannt sind. Dann hatte ich zum Beispiel über einzelne Länder, wie zum Beispiel Schuck, was hauptsächlich für England ist und so weiter. Und wir haben auch deutsche oder lokale Sachen, wie zum Beispiel Shades on the Glade oder Old Bad Old Back und so weiter, was hier über die Schrank die Schrankin, diese Schränkstraße gibt's ja auch über ein altes adeligen Geschlecht hier, wo Bürgermeister war, dessen Frau recht bös gewesen sein muss, wo man immer noch nicht weiß, wo manche Leute hin verschwunden sind und so weiter. Und also es ist lokal, also es wirklich auf diesen drei Ebenen habe ich probiert, das stattfinden zu lassen.
Ah, unfassbar. War das Ganze für dich in dem Falle mühseliger und schwieriger zu schreiben?
Es war aufwendiger, sagen wir so. Mühseliger insofern nicht, weil es interessant plötzlich wurde.
Aha.
Das Hauptproblem war das, dass man sich dann im Internet auch wieder lösen muss, weil es plötzlich vom Hundertsten ins Tausendste geht, weil das so interessant ist.
Mhm.
Wie ganz früher, wo das Internet erfunden worden ist, wo man war, ist man plötzlich eineinhalb, zwei Stunden gewesen, weil man von einem Begriff in den anderen reinmarschiert ist. Und so ging es mir diesmal auch ein bisschen. So, dass man gesagt, nein, das gehört jetzt nicht mehr dazu, ich muss mich zurück auf meine alte Geschichte wieder. Und so weiter. Also, aber es hat mehr Engagement plötzlich gegeben.
Mhm.
Und so, weil es plötzlich riesen Stories waren und mühselig dann vielleicht in dem Sinne, dass man es reduzieren musste. Das war immer saumäßig schwer, weil ich dann auch zu meiner Frau, zu Monika immer gegangen bin und habe gesagt, kann das jemand verstehen? Kann jemand die Story nachvollziehen mit den drei Sätzen als solches? Und so, das ist sau wichtig, dass die nicht sagen, das ist total surrealer Text. Also gibt's ja auch, ist ja auch ganz witzig. Aber ich wollte ja wirklich eine Story erzählen.
Ja, das stimmt. Hast du, die letzten drei Jahre waren natürlich für jeden utopisch schlimm. Glaubst du, dass wieder was geht live-mäßig bei dir? Und wenn ja, wie setzt du das Ganze um?
Ja, das ist natürlich jetzt das ist natürlich die Frage für uns auch.
Ja.
Es ist so, dass wir das zunächst mal ursprünglich als Studioprojekt geplant hatten. So, aber natürlich unterm Aufnehmen war es natürlich so, dass der Flo und ich gesagt haben, eigentlich hört sich das schon saugeil an. Also man soll es schon auf Füße stellen, die ganze Geschichte. Also irgendwo sind wir ja auch ein bisschen Live-Musiker, vielleicht der Flo eine Idee mehr als ich, nachdem er 100 Fußkonzerte viele, viele Jahre im Jahr gemacht hat. Und dann haben wir das tatsächlich eingeübt und haben ein Studio gemietet und beim Gerhard Wölfle und haben das Ganze eingeübt. Und wie gesagt, es ist wer sofort auf die Beine stellbar, nochmal einmal drüber gehen und nochmal wiederholen die ganze Geschichte. Aber wir wären eigentlich sofort abmarschbereit. Aber wie gesagt, jetzt warten wir mal die Veröffentlichung vom Album ab. Und dann, weil es ist natürlich schwer durch das, dass der John natürlich in England ist und der Simon auch nicht am Ort ist, also insofern ist natürlich ein bisschen schwer.
Er wird auch mit Subway to Sally unterwegs sein, oder?
Eben, und im Moment ist er gerade mit Feuerschwanz, glaube ich, wieder auf Nummer 7 oder 8, gerade habe ich
manchmal
gelesen, und so weiter. Und ist natürlich ein bisschen schwer, aber man will das natürlich mit diesen Leuten machen, dann auch, erstens, weil sie unvorstellbar gute Musiker sind. Also ich sehe das ja beim Flo, da habe ich manchmal das Gefühl, da ist kein Ding unmöglich. Also ich sitze manchmal daneben und denke, Sakrati, also das ist wirklich Wahnsinn, die ganze Geschichte.
Ich muss dir eine Frage abweichend davon stellen. Wie ist denn der Flo zu Tal gekommen? Weißt du das?
Ich weiß es nicht ganz genau, wie es war. Jedenfalls weiß ich, dass er zeitlang beim Lake gespielt hat, bei Greg Lake.
Ja.
Und
die Frage ist hier doch hingekommen, aber okay.
Ja, ist ja die nächste Frage, wie es jetzt zu dem kommt.
Genau.
Ja. Aber keine Ahnung, also das weiß ich natürlich, bin ich tatsächlich selber überfragt.
Ja,
aber jedenfalls ist er dort gewesen. War eins der ersten Male, wo ich ihn live gesehen habe mit dem Orchester. Das ging, glaube ich, los mit der Orchesterfassung von Jethro Tull.
Mhm.
Und da hat er und da sind da die Tourneen gelaufen und da hat sich dann, glaube ich, auch die Tal ein bisschen separiert, wo dann plötzlich der Flo die Stelle von Martin übernommen hat als solches. Also da, ich glaube, irgendwie so muss, aber bevor jetzt irgendein Schmarrn daher redet, also ich denke, dass er in etwa so gegangen ist. Aber ich kann ihn fragen.
Das ist eine gute Idee. Ist Robespierre eine Band momentan?
Ja. Also im Endeffekt bin ich das Aushängeschild, bin ich der Name als solches, aber wir sind eine Studioband.
Okay.
Und ich möchte es einmal so formulieren. Eine Studioband, die, wenn wir Buchungen kriegen und wenn wir uns darum kümmern, abrufbar wäre als solches. Und wenn jetzt einer, zum Beispiel Simon oder der John, nicht abrufbar wäre, dann hätten wir auch Ersatz inzwischen, und zwar sehr würdigen Ersatz. Also das wäre, man muss nicht sagen, das ist ein Ersatzmann oder sowas, sondern es ist halt dann nicht das Original als solches, aber die ist halt genauso gut. Also,
sag mal, hattest du nicht dein eigenes kleines Festival?
Ich habe nach wie vor.
Ja.
Und wir hatten das früher in Neuried, in der Dorfmitte, das mussten wir dann leider aufhören, weil das zu groß wurde, und dann musste die Straße abgesperrt werden, weil zu viele Leute dann auch noch vom Platz her in die Straße reingestanden sind. Und dann sind wir nach Forstkasten umgezogen, und da haben wir ja eine riesen Waldlichtung und Verpflegung mit Biergarten, mit allem drum und dran, und da können wir uns die Zeit nehmen von bis spät in die Nacht hinein, also wie wir das genau machen wollen. Und der wird dort, der Johann Basi, der ist ein großer Helfer und tritt zum Teil selber auch im Vorprogramm auf und hat sehr witzige Sachen auch. Er schreibt auch Bücher, die er als Figuren dann auf der Bühne auch verkörpert. Also es ist, glaube ich, im Vorprogramm sehr witzig. Und klar, und dann, wenn wir dann spielen, soll es eigentlich heiß werden, nicht?
Ja, was ein Termin? Habt ihr wieder was geplant?
Heuer noch nicht. Wie gesagt, also wir sind jetzt im Moment noch in der Planung und muss mal schauen, wie es jetzt funktioniert, die ganze Geschichte. Also liebäugeln tun wir natürlich schon damit, gerade im Moment wieder, ganz klar.
Das ist cool. Was erwartest du denn vom Album für dich persönlich?
Für mich persönlich ist eigentlich die Haupterwartung schon eingetroffen, dass das geilste Album ist, das ich je gemacht habe. Und ich erwarte jetzt keinen monetären Erfolg als solches. Wenn der natürlich kommt, hilft es mir natürlich sehr, weil es auch das teuerste Album war, das wir gemacht haben. Und aber wichtig ist, dass es bei dir ankommt, dass es bei den anderen Leuten ankommt, dass es bei den Zuhörern vor allem ankommt. Und das ist, glaube ich, für mich das Allerwichtigste. Und wenn dann noch finanziell was läuft, dann ist das natürlich ein schöner Ausgleich für mich als solches. So, sagen wir so, das wäre dann monetär nachweisbar.
Das stimmt. Ich muss trotzdem nochmal zurückkommen, weil mir ist eine Sache ist mir jetzt gerade aufgefallen. Wenn der Flo auf die Arrangements einen gewissen Einfluss hatte, gab es da Konfliktpunkte?
Gar nicht.
Ach echt, weil ich bin schon so einer, der sagt, nee, Moment mal, immer hier, das ist mein Ziel.
Wer hat mein Lied so zerstört, Mark?
Genau. Wenn ich jemals ein Lied geschrieben hätte, ja genau. Aber da hast du keine Probleme damit.
Nee, da habe ich keine Probleme, weil ich denke, wenn wir zu zweit das machen,
ja,
dann machen wir das auch zu zweit. Das heißt also, der Flo, der hat jetzt nicht einen gewissen Einfluss, sondern der hatte den Einfluss. Also der hatte das, der hat das richtig gemacht, und ich gebe ihm das in die Hände. Und wir telefonieren fast jeden Tag oder fast jeden zweiten Tag, wo wir stundenlang am Abend miteinander telefonieren und die Aufnahmen hin und her schicken, oder er ist bei mir, dann höre ich es ja sowieso. Und wo wir dann genau das besprechen, und ich auch in privaten Sachen sind wir ziemlich einer Meinung. Und das ist, glaube ich, eins der guten Sachen, weil wir auch in vielen Dingen, wenn wir Interviews machen oder so, Einblick, und wir wissen genau, was wir sagen müssen oder was. Also wir verstehen uns verdammt gut bei der ganzen Sache. Also es ist ein bisschen ein Herz und eine Seele, die ganze Sache.
Geht es dann praktisch schon jetzt, weißt du schon, ob es über dieses Album jetzt hinausgeht?
Das kann ich dir sagen, natürlich, ja. Mhm. Das nächste Album ist bereits in der Planung. Mhm. Es sind für 8 Songs habe ich Demos fertig. Und die Thematik ist...
Alter, hast du nichts zu tun?
Ich bin Rentner.
Okay.
Ja, und ich habe den Vorteil, dass ich nicht warten muss. Verstehst du? Ich kann praktisch im Schlafanzug, in der Unterhose, kann ich ins Studio runtergehen.
Ja.
Und in dem Moment, wo mir irgendwie was einfällt oder sowas, kann ich sofort loslegen. Es ist alles hergerichtet. Im Büro sind Gitarren, im Studio sind Gitarren. Das heißt, ich muss nicht einmal die Dinge hin und her tragen. Also es ist, es steht überall was umeinander, dass man sofort loslegen kann. Und das ist, glaube ich, mein großer Vorteil. Und wenn ich unterwegs bin und mir fällt irgendwas ein, dann singe ich das mir halt schnell aufs Handy drauf. Und so kann ich mir das dann merken. Und dann habe ich oft 30, 40 Notizen auf dem Handy, wo ich dann ruckzuck abrufe und sage, ah, da war doch was Geiles. Inzwischen gefällt mir dann natürlich 70% nicht mehr. Aber dazwischen ist wieder was Geiles, wo man sagt, ah, das kann man, glaube ich, hernehmen. Und dann, ja, und dann hat man das relativ schnell beieinander. Das Hauptproblem ist eigentlich eher die Themensuche.
Echt
jetzt? Weil ich natürlich weggehe, nicht direkt von Liebeslieder, was natürlich 80% der anderen Songs sind, ja, die auf dem Markt sind, sondern weil es ja Themen sind. Und das nächste Mal wird es auch ein ganz lustiges Thema werden. Soll ich es dir schon verraten? Also ich platze ja selber schon fast, gell?
Immer raus.
Eigentlich wollte ich es niemals sagen.
Ja, aber du kannst jetzt noch überlegen.
Ich sag's dir nachher leise.
Ja, gut. Du bist nicht nur ab und zu musikalisch nah an Teil dran, du bist auch von der Stimme her sehr nah dran. Ne? Ist es Fluch oder Segen für dich?
Beides. Ja. Beides. Man muss natürlich sagen, mir persönlich, mir gefallen, sagen wir so blöd formuliert, Männerstimmen. Also wenn der Cat Stevens singt, wenn der Ian Anderson singt, also eigentlich so tiefere Stimmen, okay, habe ich sehr gern, wenn die singen.
Okay.
Und das passt natürlich dann auch zu meiner, vielleicht auch deswegen, weil ich mich damit ein bisschen identifizieren kann. Hm. Und klar, aber viele sagen dann natürlich wie du, es hört sich sehr nach Tal an, wobei ich natürlich sagen muss, dass die letzten Jahre bin ich gar nicht mehr so auf dem Tal-Trip, sondern da lebe ich in meiner eigenen Welt, muss man sagen. Ja. Vielleicht hat man das auch an dem Album schon das erste Mal gemerkt,
ja,
wo man sagen kann, ja, gut, einzelne Stellen sind natürlich wahrscheinlich...
Egal, ja, ja.
Aber das sind oft vielleicht auch deine eigenen Assoziationen bei der ganzen Geschichte, ja, und so. Aber wo ich persönlich sagen würde, also ich bin relativ weit von diesen Teilsachen weg, mhm, und... ja, mein, insofern ist es dann natürlich Fluch, wenn man mich permanent mit diesen Sachen vergleicht.
Entschuldigung.
Also, ja, auf der anderen Seite muss man sagen, das kann ja auch ein Kompliment sein, weil ja, wer wird mit so einer Band schon verglichen als solches? Also ist ja, könnte man sagen, manche Leute haben gesagt, ist ja auch nicht schlecht als solche. Ja,
das stimmt, das stimmt. Also wie gesagt, ich meine es auch nur, also, du hast recht, das ist nur partiell. Ja, ja. Das ist ja nicht das ganze Album durch, sondern es ist ein eigenständiger Mix. Aber lustigerweise finde ich das definitiv auf Augenhöhe mit dem letzten Teilalbum zum Beispiel. Was ich aber nicht schlecht fand. Also ich fand das überraschend gut. Du musst mir noch ein paar Sachen oder noch die Geschichte zu Schuck erzählen. Wie bist du denn da drauf gekommen?
Schuck ist ganz... geht zurück in meine eigene Kindheit, weil wir hatten im Allgäu gewohnt und wenn mir mein Vater und ich das Auto in die Garage brachten, dann ist es auf dem Firmengelände gewesen, mhm, und dann mussten wir immer heimlaufen, das waren vielleicht so 100 Meter und das war in den 50er Jahren an einer Kapelle vorbei und da war oben drüber wie ganz früher nur eine einzelne schwache Lampe oder Birne drin und dann war es immer sehr, sehr dunkel. Und da gab es immer die Sage vom Käppelis-Pudel. Die Kapelle, Käppele war die Kapelle.
Okay.
Und da gab es einen Pudel. Und wenn der kommt, dann muss man wahnsinnig Obacht geben. Und dann bin ich als kleines Kind immer gelaufen und habe meinem Vater immer ganz eng die Hand gegeben an der Kapelle vorbei. Weil wenn dann nur Wind war, dann hat diese Lampe oben immer noch gewackelt und ist geschwankt. Und dann ist noch mystischer geworden, die ganze Geschichte.
Ja.
Und das ist mir ein Leben lang nicht aus dem Kopf gegangen. Und plötzlich sehe ich dann irgendwo ein Bild mit dem einäugigen Hund. Aha. Und dann denke ich, ach, das könnte dieser Käppelis-Pudel sein. Und wie ich mich dann weiter informiere, wer das gemacht hat und so weiter, komme ich auf den Schuck oder Shake oder er hat einen Haufen Namen. Aha. Und dann plötzlich sehe ich, der ist in Deutschland im 17., 18. Jahrhundert häufig gesehen worden. Und dann ließ ich weiter und hauptsächlich in England drüben, an Stellen, wo früher Richtplätze waren, wo gehängt worden ist, wo alte Friedhöfe waren, an, mhm, Kreuzungen und so weiter. Und da hat und die haben den Schuck genannt. Und tatsächlich das letzte Mal wurde der gesehen, eben in Lincolnshire. Mhm. In Lincoln, mhm, oder Lincolnshire, wie man, je nachdem, wie man es aussprechen, ja, genau, will. Und da wurde der zum letzten Mal gesehen und das hat mich dann fasziniert. Und dann bin ich dem weiter nachgegangen und habe den natürlich beschrieben mit dem ein Auge in der Mitte und so weiter und Vorsicht, wenn du den siehst, dann ist dein Schicksal innerhalb von einem Jahr besiegelt und zwar auf grausamste Art und Weise. Also es ist schon ein bisschen humorvoll, aber es ist mystischer Humor, sagen wir so.
Sehr geil, sehr geil. Sag mal, du warst Lehrer früher?
Ja, ich war viele Jahre Lehrer. Ich war Hauptschullehrer,
ja,
und Gerade neulich ist mir wieder ein Schüler entgegengekommen und hat gesagt, Habang, ich bin schon 30 Jahre alt, vom Fahrrad runtergeschrien. So. Also ich habe nach wie vor noch guten Kontakt. Wenn du mal
bei bist. Dir draußen praktisch?
Ja, ja, so in wie heißt denn das, Gardinenstraße hier in München als okay. solches. Und ist demmaßen lustig, weil wenn du in mein Facebook reinschaust, dann siehst du, dass da ungefähr 300-400 meine alten Schüler drin sind als Follower oder als Freunde. Und hab nach wie vor mit guter Hälfte Kontakt, aber die sind ja schon bis zu 50 Jahre alt alle miteinander. Also das ist also wirklich saugeil. Viele kommen natürlich auch in Konzerte.
Ja.
Und es freut mich natürlich sehr, dass ich über all die Jahre einen unheimlich guten Kontakt mit meinen Schülern bewahrt habe.
Wie bist du denn als Lehrer dann in diese Musikszene aber reingekommen? Oder was war als Erster?
Die Musik war zuerst.
Die war zuerst?
Ja, da muss ich dir sagen, ich bin eigentlich von meinem Hauptberuf her Diplombetriebswirt.
Ja.
Und weil meine Eltern wollten, dass ich einen Betrieb daheim übernehme.
Ja.
Und mit zunehmendem Studium merkte ich natürlich, dass das gar überhaupt nicht meine Welt ist als solches. Und wollte natürlich Musik machen und so weiter. Dann ist natürlich die Tragödie passiert, dass das erste Konzert, was ich gesehen habe, Gentle Giant war. Was mich umgehaut hat, mhm. und dann Jethro Tull und dann Emerson, Lake & Palmer.
In Krone, oder was?
Ah, das war einmal noch am Stiegelmeierplatz war noch die Gentle Giant und so weiter. Also da ist ein kleines Theater da hinten drin.
Boah, das bist du wüsste gar
nicht. Lang, das okay. war, und dann, wollte natürlich genauso sein wie die, das hat mich umgehaut, das Ganze. Also, und jetzt ging es nur noch darum, wie kriege ich die Kurve, dass ich da wegkomme von dem Beruf. Und dann war natürlich, dann hatte ich das Glück oder Pech natürlich, dass leider Gottes mein Vater gestorben ist. Und dann war ich finanziell unabhängig von meinen anderen Eltern, weil meine Eltern waren geschieden und dann konnte ich mir mit dem Geld, was ich geerbt habe, konnte mir das zweite Studium leisten. Mhm. Ich habe das Betriebswirt noch fertig gemacht, dass ich überhaupt einen Beruf habe als solches. Mhm. Und dann habe ich Lehrer gemacht in der Hoffnung, wenn ich wenigstens, dass ich mir den Tag frei einteilen kann. Dass ich arbeiten muss in dem Beruf genauso, das war mir schon klar. Aber es ging darum, kann ich mir den Tag frei einteilen, wenn ein Studiotermin kommt, dann könnte ich sagen, ja okay, ich korrigiere meine Sachen einen Tag später oder ich mache sie nachts um drei
ja.
oder sowas.
Ja, ja.
Und so. Und das hat einigermaßen geklappt, die ganze Geschichte. Es ging dann sogar so weit, als wir dann in England mit Penguin in the Air sehr gut angekommen sind. Dann bin ich eben auf Teilzeit gegangen, auf 14 Stunden, sodass ich praktisch meinen Beamtenstand halten konnte. Mhm. Und ging dann so, dass wir am Freitag nach England geflogen sind, zwei, drei Radioshows aufgenommen haben, die in der Woche abgespielt worden sind und am Dienstag bin ich wieder vor der Klasse gestanden. Und so. Also es war, und in England war ich der große Star, da bin ich auch wie hier in die Büros reingekommen von den Radiosendern, da haben einige Sekretärinnen, die haben gleich heulen angefangen. Dann habe ich zu meiner Frau, zu Monika gesagt, was ist mit der los da? Und sagt sie, ja, wegen dir, was wegen mir? Und so, und das war natürlich, war natürlich ein bisschen Gehirnwäsche, wenn du dann am Dienstag wieder drin stehst und die Schüler, die ärgern dich wieder, obwohl so richtig geärgert haben sie mich. Die waren eigentlich alles, bis auf meine Kumpels als solches.
Wenn man dich auf Discogs sucht, dann kommt Robespierre, dann kommst du, aber dann kommt nur ein Album aus dem Jahre 1980.
Ja.
Hast du mit ihm wirklich was zu tun gehabt? Was war das?
Das war das Hartblatt-Album.
Ja, genau.
Und das war unser allererstes Album, wo ein Freund von mir mit dem Ralf Siegel zusammen, Edition Ralf Siegel, Peter Steirer,
Steirer Production, genau.
Einen Verlag aufgemacht hat. Und es war ein Studienkollege von mir. Und dann bin ich zu dem mal ins Büro rausgefahren mit der Gitarre und habe gedacht, okay, wenn der eine Plattenfirma hat und einen Verlag mit dem, fahre ich mit dem raus und habe dann meine Lieder vorgespielt und habe gesagt, ihr seid wirklich blöd, wenn er die Songs nicht macht als solches. Und, so. Und dann hat er gesagt, Franz, du hast recht. Gell? Und so. Dann habe ich innerhalb von 14 Tagen Studiotermin in Bozen unten gehabt. Und dann haben sie aber gesagt, ja, ich muss das als Band machen und nicht als Einzel, weil das war damals diese große Folk-Rock-Welle, die damals war, Heavy Horses und so weiter. Zu der Zeit muss das gewesen sein, wo sehr viel Folk-Rock war. Und in diese Richtung sollte das produziert werden. Mhm. Jetzt hatte ich niemand und dann kam es so, es war auch wieder ein lustiger Zufall, dass ein Studio-Gitarrist, damals vom Ralf Siegel, der suchte, lieh bei mir Gitarren aus und dann, weil ich akustische Gitarren hatte, sehr gute damals, und dann habe ich so mal da gesessen und dann sagte er, was machst denn du so? Dann habe ich meine Lieder vorgespielt und dann hat er gesagt, ja, ich dachte das eigentlich so, mal, das darf mich interessieren, dachte das ganz gern arrangieren. Dann habe ich gesagt, Wolfgang, Menschenskinder, ich muss in 14 Tagen, muss ich das haben, alles und so. Und dann ist seine Band gerade am Auseinanderbrechen gewesen und aus den Trümmern von seiner Band ist dann Alt Robespierre damals entstanden. Und nachdem wir keine Zeit zum Üben hatten, ist dieses ganze erste Album ist ausgeschrieben worden in einer Partitur inklusive Schlagzeug mit allem Drum und Dran, sodass das ganze Album von den Noten abgespielt worden ist in Bozen unten und ist innerhalb von einer Marathonsitzung von einer guten Woche eingespielt worden. Ja, Tag und Nacht damals die ganze Geschichte.
Ja, ja, saugeil.
Und saugeil. Das war das erste Album sozusagen.
Unfassbar. Also schon lustig.
Ja, ich bin damals, hat damals das erste Staatsexamen als Lehrer.
Ja.
Ich bin im Schneidersitz immer im Hotel drüben gewesen und habe gelernt damals im Bett drin und habe wieder einen Anruf bekommen, komm rüber zum Singen. Und so. Wir sind wieder so weit, dass wir ein Guide-Track brauchen und so weiter. Also es war eine tolle Zeit eigentlich damals.
Ja, das glaube ich. Sag mir deine Top 3 Platten.
Von mir oder von anderen Interpreten?
Von anderen.
Ja,
die Platten, die dir am meisten am Herzen.
Ja, das ist natürlich Aqualung, was natürlich ganz toll ist. Dann muss ich fast sagen, Cat Stevens, T for the Tillerman. Mhm. Und, also es lacht nicht, es ist auch Christy Burke, diese, wo eben
Don't Pay the Ferryman drauf ist.
Ferryman drauf ist, genau.
Wie hieß dieses Album?
Ah, ich weiß immer.
High on Emotion war es nicht, gell?
No, das war jetzt später, glaube ich, gewesen. Das war das nächste. Und,
den Namen vergessen.
Ja, ich weiß jetzt im Moment auch nicht. Also, das sind, glaube ich, so die, wo auch ein paar Musterlieder drauf sind, die in meinem Kopf aufeinander schwirren. Aber es gibt natürlich auch so Sachen wie Small Faces, was für mich immer so eine Musternummer war natürlich Tin Soldier, wo ich finde, das ist, gehört zu den nie erreichbaren Songs als solches. Also das finde ich schon sehr, sehr geil.
Ja, sehr geil, sehr geil. Ich habe keine weiteren Fragen mehr im Moment. Habe ich was vergessen zu fragen?
Ich wollte gerade sagen, dann gibt es auch keine weiteren Antworten als solches.
Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rockantenne-Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de/podcasts. Wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal bei Rockantenne Heimatklänge.